Also wenn man so einen Blick in die Vergangenheit richtet, erster Computer, erste Programmiersprache, wie sind denn die Anfänge überhaupt zu beschreiben? Die Kommunikation mit dem Computer beziehungsweise dem Computer eine Handlungsanweisung zu formulieren, die er dann ausführt. Wie hat das angefangen und wie hat sich es verändert bis heute? Kann man das überhaupt in relativ kurzer Zeit beschreiben?
Ja, die Anfänge der Programmierung waren sehr gegenständlich. Also Sie müssen sich vorstellen, es gab eine Handvoll Computer auf der Welt, 3, 4, 5 Stück vielleicht. Und die waren nicht standardisiert, sondern diejenigen, die die Computer erfunden haben, waren auch diejenigen, die die Computer programmiert haben. Und das waren große elektrische Geräte, die mehr eingerichtet als programmiert wurden. Das heißt, da wurden auf der Vorderseite oft Kabel gezogen zwischen den einzelnen Bauteilen und Funktionsteilen des Computers, die dann über diese Verbindung quasi das Programm realisiert haben. Das heißt, man konnte sich am Ende davor stellen und hat einen Kabelstreckenweg gesehen, der das Programm repräsentierte, das man berechnen wollte. Und die Ausgaben erfolgten dann mittels Messinstrumenten an irgendwelchen Ports bzw. Kontrolllämpchen.
Das sind dann wahrscheinlich die 40er Jahre, die Sie ansprechen, so die erste Ära der Großrechner, in die man ja tatsächlich auch fast reingehen konnte. Das hat ja ganze Etagen ausgefüllt. Später kamen dann ja die Mikroprozessoren, auch die da ja schon so ein erster großer Paradigmenwechsel waren. Dann haben sich auch erste Programmiersprachen entwickelt. Inwiefern hat das den Umgang mit der Maschine verändert?
Also die Abstraktion dieser Hardware, der Verkabelung, der sprachlichen Verkabelung von Computern, könnte man fast sagen, die hat schon etwas eher stattgefunden. In den 1950er Jahren waren mehrere Erfinder damit betraut, diese Abstraktion von, wie ziehe ich ein Kabel von A nach B zu einer sprachlichen Anweisung zu machen. Da sind Programmiersprachen entstanden, die nennt man Assemblersprachen. Die haben im Prinzip so etwas gemacht wie die technische Repräsentation in ein Wort verwandelt. Also addiere A und B war dann nicht mehr die Register A und B mit einem Kabel miteinander verbinden und das Ganze in ein Addierglied führen, sondern eine Programmanweisung. Die war natürlich sehr maschinennah. Also der Programmierer musste wissen, wie die Maschine das macht, das Addieren, um den Befehl dann richtig programmieren zu können, weil er natürlich wissen musste, wo kommt denn A überhaupt her und wo kommt B her, wie groß sind die beiden Zahlen, was kann da maximal rauskommen und so weiter und so fort. Das war noch sehr maschinenabhängig und das hatte sich dann Mitte der 50er Jahre durch zwei Entwicklungen geändert, nämlich einmal durch die Sprache COBOL, die sehr stark sich an wirtschaftliche Prozesse orientierte. Da ging es eben darum, dass die Computer langsam raus aus den Universitäten kamen und auch für wirtschaftliche Prozesse eingesetzt werden sollten. Und an die Anforderungen von Naturwissenschaftlern, die gesagt haben, naja, wir haben schon genug Probleme, wir wollen nicht noch zusätzlich das Problem haben, einen Computer verstehen zu müssen, damit wir unsere Probleme mit ihm klären können. Schreibt uns doch mal eine Programmiersprache, die naturwissenschaftlichen Fragen angemessen ist. Und da ist dann die Sprache Fortran entstanden. Das waren also die beiden frühesten Sprachen, die auch heute noch programmiert werden und gewartet werden. Also es gibt Systeme in COBOL und Fortran, die laufen noch. Das hat erstmal noch nicht so viel damit zu tun, dass sich die Hardware sukzessive auch verändert hat. Das ist tatsächlich über die Jahrzehnte passiert. Das ist alles etwas kleiner geworden, dadurch, dass man keine Röhren mehr benutzt hat und keine Relais, sondern ab den 60er Jahren dann Transistoren, die sehr, sehr kleine Bauteile, Halbleiterbauteile waren, haben sich auch neue Möglichkeiten ergeben, Programmierbefehle in Computern unterzubringen, sodass man quasi das Wörterbuch immer komplexer gestalten konnte. Und das ist natürlich am Anfang der 70er Jahre eskaliert zu den Mikroprozessoren, von denen Sie gesprochen haben, die dann quasi nochmal ein paar kleine Schritte zurückgemacht haben erstmal, weil das ja auch wieder eine Kinderschuhtechnologie war, könnte man sagen, aber die natürlich durch die Miniaturisierung ganz neue Möglichkeiten gebracht haben, dass man zum Beispiel auch jetzt Grafik oder Tonausgaben oder auch bestimmte Devices, die man anschließt, mit eigenen Programmierbefehlen versorgen konnte.
Ich weiß nicht, ob der Sprung jetzt an dieser Stelle zu groß ist, aber Sie haben ja schon gesagt, auch heute werden noch Systeme teilweise in Programmiersprachen programmiert, die damit Jahrzehnte schon auf dem Buckel haben. Wie ist denn der Stand der Dinge heute? Also wie viel ist noch dieses Programmieren, das sich über die Jahrzehnte eben entwickelt hat und dann in anderen Sprachen weitergelaufen ist? Und wie viel ist schon Teil dessen, was wir dann als Zukunftsvision beschreiben? Wir programmieren den Computer gar nicht mehr, sondern wir trainieren ihn eher, weil er uns quasi entgleitet und nicht mehr auf diese alten Befehle und Sprachen reagiert.
Also die Entwicklung der Programmiersprachen ist eine sehr vielfältige und sehr komplexe, auch historisch gesehen, Geschichte, die sich immer quasi danach gerichtet hat, welches Problem man hat und mit welcher Maschine man das Problem lösen will und ob es nicht eine Beschreibungssprache gibt, die dieses Problem und diese Maschine möglichst eng zusammenführt. Also es gibt zum Beispiel Probleme, die man mit den Maschinen selbst hat, dass man eine Maschine dazu bringen will, bestimmte Steuerungsaufgaben zu erledigen. Dann sollte man sich eine Sprache suchen, die sehr gut mit der Maschine umgehen kann. Es gibt aber zum Beispiel auch Probleme, die versuchen, statistische Fragen zu klären oder Probleme, die aus der Richtung des Designs kommen. Für die gibt es auch eigene und angemessene Sprachen. Das heißt, die Entwicklung der Programmiersprachen hat sich immer nach den derzeitigen Fragestellungen und den vorhandenen Maschinen gerichtet. Wenn man heute Informatik studiert, dann lernt man eine Menge Paradigmen kennen, mit denen programmiert wird, und eine Menge Konzepte, wie programmiert wird. Aber man lernt meistens nur noch so, sage ich jetzt mal, so 2 bis 3 Sprachen wirklich ernsthaft, weil die auch heute in der Anwendung eine Rolle spielen. Das sind so Sprachen wie zum Beispiel Java oder C++ oder Python. Das sind also Sprachen, die für die direkte Entwicklung in der praktischen Informatik notwendig sind. Will ich irgendwelche Apps für Handys schreiben? Will ich irgendwelche Applikationen für Webserver schreiben, damit Webseiten Programme ausführen können und so weiter und so fort. Das Informatikstudium ist gar nicht so sehr dazu gedacht, Programmiersprachen zu lernen. Das soll der Student dann eigentlich selbst nebenher machen, sondern elaboriertere Fragestellungen zu klären. Und dazu gehören dann eben auch solche Dinge wie, können Computer sich selbst programmieren? Das ist nun wiederum ein Thema, das wieder sehr weit zurückführt. Das geht also auch in den 50er Jahren schon los, dass man sich Fragen um künstliche Intelligenz gestellt hat und wie können der Computer dazu gebracht werden, Intelligenzleistungen zu vollziehen, die Menschen eigentlich nur vollziehen können. Sei es jetzt das Schachspielen oder irgendeine Aufgabe heuristisch zu lösen, die sozusagen auf den ersten Blick für den Menschen klar ist, für den Computer aber algorithmisch nur schwer zu fassen. Auch da gab es Programmiersprachenentwicklungen und auch Computerentwicklung übrigens. Eine der wichtigsten KI-Väter, nämlich Marvin Minsky, hat 1954, wenn ich glaube, den ersten neuronalen Computer entwickelt. Das ist gar nicht so neu. Ne? Mhm. Und auch Programmiersprachen, die sich dieser Problematik annehmen, zum Beispiel sehr gut mit großen Datenmengen umgehen können. Das ist ja eine der wichtigsten Anforderungen. Man hört ja immer wieder Big Data gerade. Mhm. Also Programmiersprachen, die statistische Fragen klären können, wie die Programmiersprache R. Die sind auch schon relativ alt und gehen auf frühere Konzepte zurück.
Okay, das klingt jetzt immer noch trotzdem sehr komplex, aber aus meiner, muss ich zugeben, Laiensicht ist es trotzdem so, dass aus meiner Beobachtung heraus Programmiersprachen sich sehr vereinfacht haben. Also Sie haben am Anfang Assembler angesprochen, also die Maschinensprache sozusagen. Dann gab es irgendwann Programmiersprachen, haben Sie auch schon angesprochen, in denen tatsächlich sprachliche Vokabeln aus unserem Alltag mit einflossen. In dem ganz simplen Fall, der mir geläufig ist, ist eine Anwendung, die heißt If This Then That. Ist ein Webdienst. Dort kann man sich zusammenklicken, eine Facebook-Applikation und eine Wetter-Applikation, und dann kann ich sozusagen in diesen Webdienst mit der Maus mir sozusagen hereinziehen. Wenn ich einen Tweet bekomme auf Twitter, dann soll mir das Wetter angezeigt werden, oder umgekehrt. Wenn das Wetter sich ändert, soll ich einen automatisierten Tweet bekommen. Also man muss gar nicht mehr programmieren, um solche Handlungsanweisungen umsetzen zu lassen von der Maschine. Das ist ja schon relativ geläufig heute. Wenn man jetzt noch weiter denkt, dass Systeme gerade entwickelt werden, die angeblich komplett autark laufen, die sich nur noch speisen durch die Informationen, die im Netz eh verfügbar sind. Welche Rolle hat dann noch der Programmierer?
Also das sind 3 Fragen. ich werde sie der Reihe nach versuchen zu beantworten. Das erste ist natürlich die Frage, wie bringt man Leuten das Programmieren bei, die nicht gleichzeitig Naturwissenschaftler, Statistiker, Elektrotechniker sein sollen. Da haben sich die Entwickler von Programmiersprachen auch immer schon Gedanken darum gemacht, wie sprechen wir denn eigentlich selbst? Das heißt, wie können wir sozusagen auf Augenhöhe mit dem Computer kommunizieren, möglichst in einer Sprache, die unserer eigenen Sprache sehr ähnlich ist. Und das ist nicht so sehr von den Vokabeln abhängig, hat man irgendwann mal gemerkt, weil so eine Sprache wie COBOL oder BASIC hat das Programmieren trotzdem nicht einfacher gemacht, auch wenn dann nur englische Wörter benutzt werden, sondern es hängt tatsächlich mehr mit den mentalen Konzepten zusammen. Ein Programmierparadigma wie zum Beispiel das objektorientierte Programmieren nutzt Konzepte, die auch sehr stark im Sprachverstehen bei Menschen genutzt werden. Nämlich, dass wir für bestimmte Dinge denselben Namen benutzen, obwohl wir unterschiedliche Sachen damit machen, wie die Schublade. Die gibt es für Socken und für Besteck und für noch anderes. Aber das Konzept der Schublade ist dabei immer dasselbe. Und so etwas lässt sich ganz ähnlich auch in Programmiersprachen ausdrücken. Da gibt es also Programmiersprachen, die heute benutzt werden. Heute wird fast nur objektorientiert programmiert, weil es eben auch für den Workflow bestimmte Konsequenzen hat, wenn jetzt mehrere Leute an einem Programm arbeiten, die nicht mehr das Programm sozusagen in seinen intimsten Details kennen müssen. Sie haben eine Art zu programmieren vorgestellt, nämlich das Programmieren mit Hilfe von grafischen Symbolen, die mich als Medienwissenschaftler daran erinnert, dass ja ganz am Anfang auch schon quasi grafisch programmiert wurde. Wenn wir uns jetzt nochmal diesen Kabelbaum am ENIAC-Computer angucken. Ne, wir stellen uns davor und sehen Kabelverbindungen und die bedeuten etwas, das jenseits einer, sage ich jetzt mal, alphanumerischen Sprache liegt. Ne, da ist also nicht ein If-Then-That als sprachliches Konstrukt, sondern wir sehen, ach, wenn das Kabel da rauskommt und da reingeht, dann müsste da jetzt ein Signal anliegen. Und so ähnlich ist es bei diesen grafischen Programmierungen, die man jetzt im Web und übrigens aber auch schon andernorts und viel früher gefunden finden kann, wenn es darum geht, zum Beispiel Kindern das Programmieren beizubringen, das eher als so ein algorithmisches Denken auch mit anderen Dingen als mit Sprache. Das ist also gar keine große Leistung, sondern die eigentliche Leistung ist, dass die Webbrowser so gut geworden sind, die Websprachen so gut geworden sind und die Computer so schnell geworden sind, dass man das jetzt sogar online machen kann und verschiedene Dienste damit miteinander verbinden kann. Also grafisches Programmieren ist auch innerhalb der Informatikdidaktik wichtige Fragestellung schon seit Jahrzehnten. So, und jetzt kommen die Rechner, die auf diese Weise programmiert werden. Sie haben also jetzt verschiedene Kästchen miteinander verbunden und haben diese Verbindungen mit Aufgaben belegt, zu sagen, wenn das Kästchen diesen Wert hat und die Verbindung so ist, dann soll das nächste Kästchen diesen Wert haben. Dann übertragen Sie es doch aber, wenn Sie es mir erklären, doch wieder in Sprache. Und genau das Gleiche hat derjenige gemacht, der sich diese Programmiersprache ausgedacht hat. Was ist denn eigentlich eine Programmiersprache? Eine Programmiersprache ist nichts anderes als ein Programm. Ein Programm, das auf einem Computer läuft, das eine Eingabe so übersetzt, dass der Computer sie als Anweisung versteht. Sie können sich das vorstellen wie ein Textverarbeitungsprogramm. Natürlich liest der Computer den Text in Ihrem Textverarbeitungsprogramm nicht und führt ihn aus, sondern er druckt ihn vielleicht nur aus. Aber wenn Sie jetzt keinen normalen Text schreiben, sondern Sie schreiben einen Programmcode und rufen danach einen Compiler auf, dann wird Ihr normaler Text in eine Anweisung für den Computer übersetzt. Das Gleiche passiert mit diesen grafischen Sprachen auch. Das heißt, irgendwo ist immer Code. Und der Code, der ist gar nicht so tief verborgen, sondern der ist direkt unter dieser Oberfläche. Es erscheint uns aber so, dass wenn wir uns den Computer von außen angucken und sehen, eine grafische Programmiersprache, die mit Kästchen arbeitet und mit Verbindungsknoten und so weiter arbeitet, dass die fern von jeder Sprache ist. Aber schon direkt darunter müssen solche Dinge auch wieder in eine Sprache übersetzt werden, weil der Computer selbst benötigt eine Sprache, die letzten Endes in die Signale seiner Prozessoren übersetzbar wird.
Damit, mit dieser Erklärung, haben Sie eigentlich schon die These abgeschmettert, die so ein bisschen in der Welt herumgeistert, dass wir uns eigentlich im Zeitalter des Endes des Programmierens und dieser Programmiersprachen befinden und dass wir quasi auf eine neue Zeit zuwandern, in der der Computer einfach interpretiert, was wir sagen und vor allem das alte Programmieren, wie wir es kennen, so nicht mehr funktioniert und wir zudem Blackboxes gegenüberstehen, die wir auch innen drin nicht mehr verstehen können. Wenn ich Sie richtig verstehe, würden Sie sagen, das ist eher Quatsch, denn diese Programmiersprache, egal in welcher Form sie oder hinter welchen Formen sie sich versteckt, die ist weiter da und die entwickelt sich nur mit den technischen Möglichkeiten, die wir inzwischen haben.
Das ist halt sehr catchy, das sozusagen. Mhm. Also wir sind am Ende des Zeitalters der Programmierung angekommen, weil Programmierung kann vieles sein. Das geht schon beim Ausführen eines Kochrezeptes los. Also die Frage ist, kann man eigentlich nur Computer programmieren? Das gehört aber eigentlich nicht hierher. Sondern wir können uns hier eher sowas fragen wie, wer hat denn eigentlich das Programm geschrieben, das das ausführt? Das muss nämlich auch geschrieben werden. Und dieses Programm ist sicherlich nicht in derselben Sprache geschrieben worden, wie die Sprache, die letzten Endes damit bearbeitet wird. Das heißt, der sogenannte Compiler ist auch wieder eine Entwicklung, die aus Menschenhand kommt. Und Compiler werden am besten mit maschinennahen Sprachen geschrieben, also zum Beispiel in C. Und das ist eine Sprache, da kann ich Ihnen versprechen, die benutzt sehr viele alphanumerische Zeichen und die gibt man über die Tastatur ein. So. Aber es gibt auch in gewisser Weise eine kleine Verwechslung bzw. Verwischung dort, wo man sagt, wir haben jetzt ein System aufgebaut, das aus neuronalen Netzen besteht und das sozusagen eigene Erkenntnisse aus Daten, die mal erfasst wurden, bezieht und die sozusagen zu neuen Erkenntnissen subsumiert. Verwechseln wir nicht, das als Aufruf gemeint, eine Programmanweisung mit Daten. Ne? Software sind zweierlei Dinge. Das ist sowohl der Programmierbefehl als auch die Daten, die das Programm verarbeitet. Was nützt mir das beste Textverarbeitungsprogramm, wenn ich keine Texte eingebe? Die Texte sind die Daten. Und so ist es auch bei Anwendungen für neuronale Netze, dass das neuronale Netz sozusagen das Knowing How ist, aber das Knowing That, also der Inhalt, was in dieses Netz reinkommt, der muss in irgendeiner Weise reinkommen. Und das ist es auch, was das Programm letzten Endes bearbeitet. Das stellt ja nicht neue Programme her, sondern das stellt vielleicht neue Korrelationen aus Daten her, wie wir sie niemals zuvor hergestellt hätten. Dass dazu Computer allerdings wesentlich besser in der Lage sein können als Menschen, das darf man nicht abstreiten. Denn hier geht es um Geschwindigkeit und um Speicherkapazitäten, die es ermöglichen, immense Datenmengen so zu korrelieren, wie es 10.000 Statistiker in 10.000 Jahren nicht hinbekommen würden. Sie können aus einem Facebook-Datensatz von Nutzern die unglaublichsten Informationen über Nutzerverhalten generieren, weil sie diese großen Datenmengen und Computer zur Verfügung haben. Und wenn Sie dann noch neuronale Netze benutzen, dann kommen Sie vielleicht sogar zu einem Programm, das Schach und Go besser spielt als ein Mensch, weil es die Daten wesentlich effizienter verarbeiten kann. Und hier geht es aber nicht sozusagen um massenweise Datenschaufeln, sondern eben auch um Formen der Datenverarbeitung, die eher Heuristiken dann ähnlich werden, weil sich der Algorithmus vielleicht merken kann oder weil der Algorithmus vielleicht erkennen kann, dass bestimmte Wege in die Irre führen, wenn ich die weiterverfolge. Ich kann nicht jede Schachposition bis zum Ende des Spiels durchrechnen, dann wird das Schachspiel nicht fertig, sondern es eher so zu machen, wie es ein menschlicher Spieler auch machen würde, zu schauen, wo passiert hier eigentlich was Spannendes gerade auf dem Brett und was lohnt sich sozusagen weiter zu verfolgen und was nicht. Und das wiederum leisten neuronale Netze. Das ist aber eine Software. Und wie Sie ganz richtig gesagt haben, die liegt unter einer Oberfläche, die sich uns als Blackbox darstellt. Der Computer muss zur Blackbox werden, damit er überhaupt als Werkzeug benutzbar ist. Das ist schon ein altes Wort Heideggers. Einen Hammer, den ich mir die ganze Zeit als Hammer angucke, kann ich nicht mehr zum Nägel in die Wand schlagen benutzen. Erst dann, wenn ich ihn sozusagen in seiner Wesenheit als Hammer vergesse, kann ich ihn als Werkzeug nehmen. Und so ist es eben auch beim Computer. Was aber leider dazu geführt hat, dass die Kompliziertheit dieses Apparates, die unter vielen Abstraktionsschichten liegt, von der Physik des Computers über die Elektronik bis hin zur Programmierung, dass die vielen Anwendern heute so verborgen ist, dass sie glauben, der Computer könnte das einfach so. Sie nehmen ihr iPad aus der Tasche, fangen an, darauf rumzuwischen und irgendwas zu machen. Alles klappt ganz intuitiv und kinderleicht, aber dahinter stecken hochkomplizierte Algorithmen, die von jemandem programmiert wurden. Und es lohnt sich immer, auch im Sinne der technischen Aufklärung, die Devices, die wir uns für unser teures Geld gekauft haben, auch mal von der Rückseite, von der Unterseite her kennenzulernen.
Ja, zumal ja diese Programme, die Sie ansprechen, ja zum Großteil gar nicht mehr auf dem Gerät selber stattfinden, sondern in der Cloud und das sozusagen das Gerät, was wir in der Hand halten, meistens nur noch das Abspielgerät ist. Also dass dann da insofern eine doppelte Blackbox existiert.
Ja, sehen Sie mal, ne? Was ist denn eigentlich die Cloud? Die Cloud ist ein Server, der irgendwo steht, wo das Programm drauf ist. Der hat einen physikalischen Ort. Das ist nicht einfach im Irgendwo und Nirgendwo, sondern das ist ein physikalischer Ort. Aber die Cloud ist eine Metapher, die sozusagen eher ein Fock ist, der sich zwischen das Rechenzentrum stellt, wo dieser Server steht, der das Programm hostet, und meinem Device. Und das Device, manchmal ist es so, dass das Device Daten übermittelt und wir sozusagen nur den Output wieder zurückbekommen. Das ist aber eher selten der Fall. Oft genug ist es so, dass wir die Applikation bei uns selbst laufen haben und die Daten über den Äther schicken, die dann weiterverarbeitet werden. Das heißt, auf unserem Device läuft auch noch ein Programm. Das muss ja irgendwie mit den Daten umgehen können. Jetzt ist es natürlich so, dass wir, wenn wir uns jetzt die Mühe machen wollten, einen heutigen Computer, ein iPad oder ein Smartphone aufzuschrauben, um reinzugucken, wie macht das denn eigentlich, dass wir da schon auf ziemliche Hürden stoßen. Die sind verklebt und verschraubt, verschweißt, oft sogar juristisch verschweißt. Also es gibt Fälle, wo Leute versucht haben, die PlayStation 3 zu verstehen und hinterher von Sony bedroht wurden, ihr Wissen nicht öffentlich zu machen. Die Frage ist, wie kann man sich denn überhaupt heute noch als Herr der Dinge fühlen, die man für teures Geld erworben hat und die bei sich zu Hause rumstehen. Und da kommt uns quasi die Geschichte sehr entgegen, weil die Strukturen von Computern, mit denen wir es heute zu tun haben, sehr, sehr ähnlich sind zu den Strukturen von sehr alten Computern. Und über die können wir eine Menge lesen und erfahren. Da können wir auch in Museen gehen, uns die angucken von innen. Wir können auch einen alten Computer programmieren und schauen, wie der funktioniert. Wir können mit Zeitzeugen reden, wir können mit Entwicklern reden. Es bleiben uns eine Menge Möglichkeiten, mehr über Computer herauszufinden. Wir müssen nur den Schritt wagen, uns quasi aus unserer selbstverschuldeten technischen Unmündigkeit wieder herauszubewegen und zu sagen, das Ding funktioniert, das ist mir recht, wenn es nicht mehr funktioniert, kaufe ich mir neues, sondern vielleicht mal zu einem Maker-Treffen gehen und zu sagen, mein Computer funktioniert nicht mehr, repariere mir den mal, ich gucke dir dabei zu.
Okay, der Computer ist ja eine Sache, aber die, wenn wir nochmal darauf zurückkommen, auf sowas wie neuronale Netze. Sie glauben also oder Sie sagen also, dass das Problem gar nicht eine gesteigerte Komplexität und Abstraktion ist, sondern vielmehr eine Blackbox im Sinne einer juristischen, dass man gar nicht mehr die Möglichkeit hat, die Algorithmen, die dem Ganzen zugrunde liegen, einzusehen?
Na, das glaube ich jetzt bei neuronalen Netzen noch nicht so sehr. Das ist ja eine sehr avancierte und neue Technologie, die auch gerade in vielen Fällen erst in der Probung ist, also was man so liest, ne? Nehmen Sie mal vor ein paar Wochen die Nachricht, dass AlphaGo von Google jetzt den ersten menschlichen Go-Meister im Go besiegt hat, was man für undenkbar gehalten hat. Natürlich rücken die ihre Algorithmen nicht raus, das liegt aber daran, dass es eben auch noch sehr stark experimentell ist, so ähnlich wie damals der Kasparov-Gegner Deep Blue, da haben die IBM-Leute natürlich die Algorithmen auch nicht rausgerückt. Das hängt aber nicht so sehr mit juristischen Fragen zusammen, als der Tatsache, dass es da eben auch noch eine gewisse Erfindungshöhe gibt, dass da auch noch vieles in den Kinderschuhen steckt. Spätestens dann, wenn sowas aber dafür genutzt wird, damit Geld zu verdienen, dann werden auch, wird auch wieder die Frage nach Softwarepatenten und nach Firmengeheimnissen hochkommen. Das ist aber gerade, glaube ich, gar nicht das vordringlichste Element. Das vordringlichste Element, was das Wissen des Nutzers angeht, ist, dass diese Komplexität zu hinterfragen und zu verstehen, immer mehr Fachwissen benötigt. Und dieses Fachwissen kann man sich eigentlich in seiner Freizeit auch gar nicht mehr in aller Tiefe aneignen. Es kann aber auch gar nicht darum gehen, selbst ein neuronales Netz zu entwickeln mit den Mitteln, die man zu Hause hat, sondern es geht vielmehr darum, sich um die Philosophie, die dahinter steckt, auch die Frage, wie mit Daten umgegangen wird von solchen Softwares und die Devices, die das benutzen, zu verstehen und sich sozusagen eine grundsätzliche Offenheit für technische Fragestellungen zu bewahren und nicht gleich die Jalousien runterzulassen, sobald das Wort Computer und Hardware, also die Hardware ist ja nun gerade das, was am meisten vergessen werden muss. Ne? Ich habe letztens am Rande einer Tagung gehört, wir arbeiten gar nicht mehr mit Computern, wir arbeiten nur noch mit Protokollen und mit Services. Ja, das stimmt ja nicht. Bei mir zu Hause steht ja ein Computer, auch wenn der Services benutzt. Ne? Aber kann man ja trotzdem versuchen herauszufinden, wie er das macht, also wie er den Internet-Service XY benutzt. Also da müssen wir uns davor hüten, einfach zu schnell aufzugeben und uns diesen neuen jungen Kulturen auch anschließen, die es da gibt. Ich hatte ja schon erwähnt, die Maker-Szene, die Hacker-Szene und so weiter und so fort. Es kann also nicht darum gehen, zu fragen, ob das Ende des Codes gekommen ist, sondern vielmehr, ob das Ende der Sichtbarkeit des Codes gekommen ist. Und da muss man einfach nur eine andere Brille aufsetzen, um dieses Ende abzuwehren.